Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Anne Reit, guten Morgen. Ich bin hier in Brüssel als Teil der ungarischen Delegation bei einem erneuten, verzweifelten Versuch, die Angriffe auf Ungarn fortzusetzen. Das teilte der ungarische Regierungssprecher gestern vorab über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Und es folgte so etwas wie ein Live-Ticker aus der Sitzung der EU-Europaminister, der nicht öffentlichen Sitzung. Und das war nur einer von mehreren Zusammenstößen zwischen Brüssel und Budapest in dieser Woche. Der nächste dürfte bereits bevorstehen. Wenn in der Schweiz heute die Regierung gewählt wird, dann gibt es neben der Verfassung die sogenannte Zauberformel. Es gibt ungeschriebene Gesetze und Gewohnheitsregeln. In diesem Jahr gibt es außerdem die Grünen, die das komplexe Konstrukt auf die Probe stellen. Und in unserer Reportagereihe aus Rumänien treffen wir einen, der Anfang und Ende des Kommunismus in seinem Land erlebt hat und an die Opfer der Diktatur erinnert. Die ungarische Seite hat versucht, uns davon zu überzeugen, dass alles in Ordnung ist. Ich habe den Eindruck, dass es noch Bedenken gibt. Dieser Eindruck dürfte die für Werte und Transparenz zuständige Kommissionsvizepräsidentin nicht trügen. Denn nach der gestrigen Anhörung Ungarns zur Rechtsstaatlichkeit im Land fiel das Urteil der anderen Teilnehmer sehr viel deutlicher aus. Von Rückschritten war im Anschluss des Treffens der EU-Europaminister die Rede, von einer Verschlechterung. Und während in Brüssel über europäische Grundwerte debattiert wurde, hat das ungarische Parlament in Budapest eine Reihe umstrittener Gesetze verabschiedet. Eine Novelle etwa schränkt die Rechte und Freiheiten der Oppositionsabgeordneten im Parlament ein, das Recht auf freie Fraktionsbildung etwa. Heute nun soll ein weiteres Gesetz verabschiedet werden, durch das der Einfluss der Regierung auf die Theater des Landes wächst, was bereits für Proteste gesorgt hat, Clemens Fehrenkotte berichtet.
Montagabend in Budapests Innenstadt. Über 10.000 Menschen sind nach Angaben der Organisatoren dem Aufruf des Josef Katona Theaters gefolgt, stehen dicht an dicht in der Kälte und rufen immer wieder: Kultur ist ein nationales Fundament. Sie wollen nicht hinnehmen, dass die langjährige Regierungspartei Fidesz vom Ministerpräsident Viktor Orban mit ihrer Zweidrittelmehrheit bereits heute das Gesetz verabschieden will, nur 2 Tage, nachdem es überhaupt ins Parlament erst eingebracht worden ist. Ein Gesetz, so befürchten die Demonstranten, das die Existenz freier Theater und unabhängiger Kultur zerstören würde. Auf dem Podium steht auch der neue Oberbürgermeister der ungarischen Hauptstadt, Gergi Karacsony. Er gehört der Opposition an und konnte sich bei den Kommunalwahlen im Oktober gegen den bisherigen Amtsinhaber der Fidesz-Partei durchsetzen. Die Bühne, ebenso die Kultur, gehört nicht den Politikern, sondern den Künstlern und dem Publikum. Die Akademie gehört auch nicht den Politikern, sondern sie gehört den Wissenschaftlern. Und die Schule gehört den Politikern auch nicht, sondern den Lehrern und Schülern. Damit spricht Budapests neuer Oberbürgermeister innenpolitische Entscheidungen der Regierung Orbán an, die sich mittlerweile durch wichtige Bereiche des öffentlichen Lebens ziehen. Wissenschaft und Forschung wurden stärker unter staatliche Aufsicht gestellt, neue Kontrollgremien geschaffen. Stets gab es zahlreiche Proteste und Demonstrationen, doch sie ebbten ebenso gleichmäßig wieder ab, nachdem diese Vorhaben mit der breiten parlamentarischen Mehrheit der Regierungspartei umgesetzt worden waren. Nun also die Theaterwelt. Der Schauspieler und Regisseur Béla Pintér auf der Kundgebung am Montagabend. Er richtet sich direkt an die Fidesz. Liebe Fidesz-Politiker und Kulturprominente, kommt ihr künftig zu uns ins Theater? Denn bislang seid ihr auch zu uns gekommen, falls ihr lachen oder weinen wolltet. Weil ihr genau wisst, dass das Theater grundsätzlich kritisch und oppositionell ist. Oder falls es das nicht ist, dann ist es scheißlangweilig und verlogen. Der Gesetzentwurf, den die Regierung zu Beginn dieser Woche veröffentlicht hat, sieht unter anderem vor, dass Intendanten von städtischen Theatern, die finanziell vom Staat gefördert werden, nur mit Zustimmung des zuständigen Ministers ernannt werden könnten. Dieses Recht liegt bislang bei den jeweiligen Kommunen. Bei den Kommunalwahlen vor 2 Monaten hatte die Fidesz-Partei nicht nur in Budapest, sondern auch in weiteren größeren Städten Ungarns Verluste hinnehmen müssen. Nun also eine Retourkutsche? Peter Fekete, Staatssekretär für Kultur, begründet das Gesetzesvorhaben so. Der ungarische Staat betreibt diese Bühnen auf dem Land und in Budapest zusammen mit den Theaterbetreibern. Das neue Gesetz schafft hier Ordnung. Es wird besagen, dass es Theater geben wird, die vom Staat betrieben werden, in Selbstverwaltung oder im gemischten Betrieb. Wenn es um eine Mischform geht, sollen sich der Staat und der Theaterbetrieb über die Tätigkeit verständigen. In dem Entwurf, der im Zuge der lebhaften Proteste in den vergangenen Tagen offenbar abgeschwächt worden ist, wird jedoch eine klare Erwartungshaltung an Kulturschaffende formuliert. Wer staatliche Förderungen erhalten wolle, habe die, so wörtlich, Interessen des Erhalts, des Wohlergehens und des Gedeihens der Nation aktiv zu schützen. Für den Schauspieler Erwin Neutsch öffnet das neue Gesetz dem Staat dann Tor und Tür, um in den Kulturbetrieb einzugreifen. Es wäre so ein Eingriff ins freie künstlerische Denken, was wir absurd finden. Und es hat so einen türkischen oder nordkoreanischen Beigeschmack. Wir möchten in unserem Land so etwas nicht erleben.
Und doch soll das neue Gesetz heute im Parlament verabschiedet werden. Die regierende Fidesz hat dort die Zweidrittelmehrheit. Clemens Fehrenkotte berichtete. In der Schweiz haben die Grünen bei der Wahl im vergangenen Oktober ein historisches Ergebnis erzielt. Sie konnten ihre Sitze im Nationalrat mehr als verdoppeln und wollen jetzt an der Regierung beteiligt werden. Und eigentlich könnte die Sache klar sein, denn nach der sogenannten Zauberformel, nach der sich die 7-köpfige Regierung zusammensetzt, hätten die Grünen als jetzt viertstärkste Kraft Anspruch auf einen Ministerposten. Jetzt ist es aber so, dass bei der Regierungsbildung in der Schweiz nicht nur die Zauberformel berücksichtigt wird, sondern dass sie weiteren Prinzipien, Regeln und historischen Gewohnheiten folgt. Was bedeutet, dass ein Wahlerfolg nicht automatisch auch die Zusammensetzung der Regierung verändert, die an diesem Vormittag in Bern vom Parlament gewählt wird. Matthias Zahn mit den Hintergründen.
Grünen-Chefin Regula Ritz will nach dem historischen Wahlsieg heute wieder Geschichte schreiben, als erste grüne Ministerin in der Regierung. Um in den Bundesrat gewählt zu werden, muss Ritz heute im Parlament eine Mehrheit bekommen. Doch die Chancen darauf stehen schlecht. Die Grünen haben in den anderen Parteien kaum Unterstützung. Die Kandidatur verlief holprig. Nach dem Wahlsieg im Oktober vergingen Wochen, in denen sich bei den Grünen niemand aus der Deckung traute. Es wuchsen die Zweifel, ob die Grünen überhaupt nach der Macht greifen wollen. Schließlich verkündete Regula Ritz:
Ich bin bereit. Ich habe mich entschieden, als Bundesratskandidatin zur Verfügung zu stehen und die Verantwortung zu übernehmen, auch auf dieser Ebene für die Menschen und für die Natur.
Um gewählt zu werden, braucht Ritz Stimmen aus der Mitte. Doch die Fraktion der Christdemokraten wollte die Grünen-Chefin noch nicht einmal dazu anhören, was sie als Ministerin planen würde. Regula Ritz steht ganz links in ihrer Partei. In der Schweiz ist gerne von den Melonengrünen die Rede. Außen grün, innen rot. Viele Konservative schreckt das ab. Die Fraktion der Sozialdemokraten will Ritz heute unterstützen. Allerdings hatte es dort in den vergangenen Tagen auch zweifelnde Stimmen gegeben. Denn die bisherigen Minister der Regierung, die sogenannten Bundesräte, stellen sich heute alle zur Wiederwahl. Die Abwahl eines Bundesrats ist die absolute Ausnahme und wurde zuletzt auch bei einigen sozialdemokratischen Abgeordneten kritisch gesehen, wie bei Martina Munz.
Abwahlen von Bundesräten, amtierenden Bundesräten, ist doch eine politische Maßnahme, die ich unschön finde, nicht fair finde, und die soll man nur als Notmaßnahme nutzen.
Dahinter steckt auch Angst. Eine Partei, die sich an der Abwahl eines Bundesrats beteiligt, könnte selbst ins Visier geraten und einen ihrer Minister durch Abwahl verlieren. Die Machtverteilung in der Schweiz ist fein austariert. Die übrigen Parteien sind wenig geneigt, Macht an die Grünen abzugeben. Das politische System setzt auf Stabilität und lässt Veränderungen nur millimeterweise zu. Die Regierung wird seit Jahrzehnten nach der sogenannten Zauberformel besetzt. Je 2 Ministerposten für die 3 stärksten Parteien, 1 Sitz für die 4. stärkste Kraft. Das soll dafür sorgen, dass das Wahlergebnis sich möglichst breit in der Regierung widerspiegelt. Doch mit dem Wahlsieg der Grünen ist die Formel gesprengt. Sie taugt nicht mehr dazu, das Wahlergebnis abzubilden. Die Grünen hätten als 4. stärkste Kraft Anspruch auf einen Ministerposten. Den wollen sie sich heute von der FDP holen. Doch dass das klappt, gilt als sehr unwahrscheinlich. Auch weil in der Schweiz ein ungeschriebenes Gesetz gilt. Ein Wahlsieger muss seinen Erfolg bei der nächsten Wahl in 4 Jahren wiederholen, um in die Regierung zu dürfen. 4 Jahre lang aber will die grüne Kandidatin Regula Ritz nicht warten.
Ich sehe im Moment kein Argument, das sagt, warum man jetzt noch 4 Jahre warten soll. Die ökologische Dringlichkeit ist enorm. Und die Menschen haben den Wandel gewählt.
Die Grünen können heute wohl nur auf eine Überraschung hoffen. Ausgeschlossen ist das nicht, aber doch sehr unwahrscheinlich.
Hinzu kommt erschwerend, der FDP-Minister kommt aus dem italienischsprachigen Tessin und in der Schweizer Verfassung heißt es, dass Landesgegenden und Sprachregionen angemessen vertreten sein sollen, was die grünen Chancen noch einmal schmälern dürfte. Matthias Zahn berichtete. Kein sozialistischer Staat kollabierte 1989 so schnell und so blutig wie Rumänien. Gerade einmal 6 Tage liegen zwischen den ersten Protesten und der Flucht von Machthaber Ceausescu. Mit seiner Flucht endete nicht nur seine Herrschaft, sondern auch das kommunistische Regime, das in Rumänien nach 1945 mehr als 40 Jahre herrschte. Ein Regime, in dem Kritiker aufs Härteste verfolgt und bestraft wurden. Octav Bioza ist einer, der beides erlebt hat. Den Beginn und das Ende des Kommunismus in seinem Land. Heute setzt er sich für die Opfer der Diktatur ein. Laila Knüppel und Manfred Götzke haben ihn für unsere Reportagereihe getroffen.
Schau, so viele Auszeichnungen hat kein anderer in Rumänien. 3 Stück. 2 haben viele. 3 Sterne, sonst keiner. So, jetzt habe ich euch ein bisschen verschreckt.
Octav Bioza zeigt auf die Urkunden, die neben der Tür zu seinem Büro hängen. Stolz wie ein Schuljunge nach der Zeugnisvergabe. 3 Sterne von Rumänien, die höchste Auszeichnung des Landes. Seine Sekretärin schaut unbeeindruckt auf ihren viel dekorierten Chef. Der wendet sich wieder einem Wust aus Zetteln und Aktenordnern zu. Bioza leitet den Verband ehemaliger politischer Häftlinge in Rumänien. Gestern ist er 80 geworden. Und auch wenn er flink zwischen den Aktenschränken hin und her wuselt und beim Erzählen begeistert mit den Armen durch die Luft rudert, der krumme Rücken, die schlohweißen Haare zeugen von seinem Alter.
Wer mit uns Zeitzeugen sprechen will, sollte das heute tun. Morgen könnte er uns nicht mehr vorfinden.
Also schnell ins Büro, das ebenfalls vor Zetteln überquillt. Bioza setzt sich hinter den alten Schreibtisch. Sein Kopf flugt gerade so über die Berge von Büchern, Dokumenten, Gefängnis- und Geheimdienstakten von hunderten Opfern des kommunistischen Regimes in Rumänien. Was wollt ihr wissen, fragt Bioza und beginnt, ohne die Antwort abzuwarten, von seinem Leben im Kommunismus zu erzählen.
Ich habe die schlimmsten Torturen des kommunistischen Systems überlebt. Folter, Schläge, schlimmste hygienische Bedingungen, keine medizinische Versorgung. Viele von uns, Tausende, vielleicht Zehntausende, sind für immer in den Lagern geblieben. Wie viele, wissen wir nicht genau. Wo all die Gräber sind, wissen wir bis heute nicht.
Mitte der 50er Jahre, noch bevor Nicola Ceausescu an die Macht kam, gründete Bioza mit 15 anderen Schülern und Studenten eine antikommunistische Jugendorganisation.
Wir haben nichts unternommen, nur ein Pamphlet geschrieben.
Doch seine Gruppe flog auf. Bioza wurde zu 15 Jahren Zwangsarbeit verurteilt, von Arbeitslager zu Arbeitslager geschickt. 4 Jahre verbrachte er in den meist gefürchteten kommunistischen Strafanstalten des Regimes.
Im Gefängnis von Kodleja war ich in Isolationshaft, in einer Kammer unter der Treppe, 1 Meter mal 1 Meter. Aufrecht stehen ging nicht. Es war Winter. 2 Wochen war ich da drin. Ich habe nicht eine Stunde geschlafen. Die ganze Zeit musste ich mich bewegen, die Füße heben, um nicht zu erfrieren.
Bis Mitte der 60er Jahre herrschte unter George Georgiou Desch ein brutales stalinistisches Regime. Mehr als 30.000 Menschen wurden verhaftet, gefoltert, mussten Zwangsarbeit leisten. Manche nur wegen ein paar kritischer Worte. Bjoza hat in Minen im Donaudelta geschuftet. Mit tausenden anderen Zwangsarbeitern hat er den Donau-Schwarzmeerkanal ausgehoben. Im Sommer aber auch bei Eis und Schnee.
Wir mussten zum Beispiel Schilf aus dem Wasser schneiden. Bis zu den Knien habe ich im Wasser gestanden. Fast gefrorenes Wasser. Das hatte ich wie ein Dolch geschnitten. Wir wurden da 2 Tage hintereinander zur Arbeit geschickt, ohne irgendwas zu essen zu kriegen. Bei Normen, die unmöglich zu erfüllen waren. Wir haben dann tote Kreuzottern gegessen, weil es sonst nichts gab.
Der drahtige 80-Jährige schiebt seine Hemdsärmel hoch, knetet seine feingliedrigen Hände.
Es ist schon unglaublich, dass ich diese Zeit überlebt habe. Gesund. Ich habe noch nicht mal Rheuma. Viele meiner Freunde haben völlig deformierte Knochen von der Kälte. Ich hatte das Glück, dass ich körperlich sehr widerstandsfähig war. Aber das hat nicht ausgereicht. Man brauchte doppelt so viel psychische Kraft. Man durfte sich den Folterern nicht unterwerfen. Ich musste mir das immer wieder sagen. Ich habe keine Angst. Ich habe keinen Hunger. Ich habe keine Schmerzen. Nur so habe ich das überlebt.
Kurz bevor Ceausescu an die Macht kam, wurde Bjoza vorzeitig aus der Haft entlassen. Der neue Diktator war zunächst weniger grausam als sein Vorgänger. Kritik musste Ceausescu allerdings auch kaum mehr fürchten.
Es gab keine Opposition mehr und die Securitate war überall. Am Ende, das wissen wir heute, waren es allein 10.000 Offiziere der Securitate.
Für Bjoza und seine Familie hörte die politische Verfolgung auch unter Ceausescu nicht auf. Sie galten als Staatsfeinde, Imperialisten. Sein Vater wurde mehrere Monate von der Securitate inhaftiert. Sein jüngerer Sohn wollte Marineoffizier werden. Es wurde ihm verboten.
Er hat das nicht ertragen, ist dann sehr schwer erkrankt, psychisch, am Ende auch physisch. Er ist dann in meinen Armen gestorben.
Bjoza schweigt kurz, schiebt sich seine Brille zurecht. Dann erzählt er weiter von den Jahren unter Ceausescu, bis der nächste Besucher vor der Tür steht. Andrei Dinka, ein 22-jähriger Student. Er hat eine Jugendorganisation gegründet, die das gleiche Ziel wie Bjozas Opferverband hat. Die Erinnerung aufrechterhalten.
Wir treffen uns mit den Opfern des Kommunismus, solange es noch geht. Sie sind Vorbilder für unsere Generation.
Octav Bjoza hat unterdessen aus einem der Aktenschränke einen Ordner geholt, in dem er notiert hat, welche Schulen und Universitäten er im Laufe seiner Amtszeit besucht hat. Vom Kommunismus in Rumänien erzählen, eine wichtige Aufgabe seines Verbandes. Schließlich werde das Thema selten im Unterricht behandelt.
Hier steht drin, vor wem ich gesprochen habe in den letzten 11 Jahren und vor wie vielen. Hier, bis zum 14. November 2019 waren es 14.157 Schüler, Studenten und Lehrer. Das Tagebuch meiner Amtszeit. Hier, schaut mal, von 2008 bis unendlich.
Tele-Revolution wird die Wende in Rumänien auch genannt, denn nach der Flucht Ceausescus besetzten die Aufständischen auch den staatlichen Rundfunk und verkündeten das Ende des Diktators. Darum geht's morgen in der Reportage von Laila Knüppel und Manfred Götzke in Europa heute. Danke fürs Zuhören, sagt Anne Reit. Ihnen noch einen schönen Tag.